Wir haben etwas nach der Mitte des Semesters und ich sehe, dass die Anwesenheit ganz, ganz deutlich runtergegangen ist. Schön, dass Sie noch kommen. Vielleicht richte ich das wirklich direkt in die Kamera. Wenn Sie diese Vorlesung hier im Internet sehen, schreiben Sie mir bitte eine kurze E-Mail, damit ich einen Überblick darüber komme, wie groß die Anwesenheit noch übers Internet ist. Denn im Prinzip ist es ja eine schöne Sache, wenn Sie zu Hause im Internet sich die Vorlesung dort anschauen können. Allerdings mache ich mir natürlich Sorgen, wenn ich immer weniger Gesichter in der Vorlesung sehe und frage mich, steigen Sie aus oder gucken Sie sich das Ganze nur im Nachhinein an? Von daher wäre es, gerade weil das die erste Vorlesung ist, wo ich diese Aufzeichnung benutze, wäre es für mich ganz wichtig, eine Rückmeldung zu bekommen. Also bitte melden Sie sich kurz, einfach eine kurze formlose E-Mail an mich persönlich, damit ich da einen leichten Überblick drüber habe. Ja, ansonsten hätte ich noch eine organisatorische Mitteilung. Wir haben mit dem großen Regensturm am Wochenende auch mit unserem Gebäude Probleme. Zumindest haben wir Wasser im 9. Stock und wohl auch im 8. Stock. Und die Übungen morgen und am Donnerstag müssen wir deswegen verlegen. Also wir haben die Übung diesen Mittwoch. Ist in der neuen Mensa im Raum 117 und am Donnerstag in der neuen Mensa im Raum 110. Mindestens morgen und übermorgen. Wie es nächste Woche aussieht, kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Ich weiß weder, wie schlimm das wirklich ist, ob da jetzt irgendwie kurzfristig Handwerker rein müssen, die vielleicht dann den Raum länger sperren, oder ob man einfach das Dach abdichtet und dann hat sich das mit der Sache, und alles andere macht man dann in den Semesterferien. Deswegen die Bitte, einfach bevor Sie in Ihre Übung gehen, schauen Sie einfach kurzfristig nochmal auf die Homepage, insbesondere die nächsten Wochen, bis sich das wieder normalisiert hat, damit Sie sehen, ob es da vielleicht noch irgendwelche kurzfristigen Änderungen gab. Also wir veröffentlichen das immer ganz zeitnah auf unserer Homepage. Ja, ansonsten freue ich mich, dass die Anwesenheit doch langsam wieder doch noch ein bisschen mehr wird. Wir saßen ja am Anfang nur zu zweit. Weil wir nämlich heute eine ganz besonders schöne Vorlesung wieder haben. Das ist nämlich wieder so eine Zäsur in der Vorlesung. Wir haben uns beschäftigt mit gewöhnlichen Differentialgleichungen im ganzen ersten Teil der Vorlesung bis letzte Woche, als Frau Mach mit Ihnen dann noch die Mehrschrittverfahren zu Ende durchgenommen hat. Und wir haben gesehen, dass diese gewöhnlichen Differentialgleichungen, die tauchen ganz natürlich auf als die Sprache, um die Welt zu beschreiben. Und genauer gesagt, wenn Sie die Welt beschreiben wollen, naturwissenschaftlich die Welt beschreiben wollen, dann wollen Sie ja nicht nur qualitativ sagen, alle Dinge fallen runter, sondern Sie möchten auch sagen, wie schnell fallen Dinge runter, warum fallen die runter, welche Dinge hängen mit anderen Dingen zusammen. Also so eine Aussage wie ein newtonsches Gravitationsgesetz, dass sich Körper, die eine Masse haben, gegenseitig anziehen mit einer Kraft, die gerade proportional ist, jeweils zu der Masse der einzelnen Körper und proportional ist zum Abstand der Körper zum Quadrat und dann eins durch diesen Ausdruck. Das ist natürlich eine sehr viel präzisere Beschreibung der Natur, die uns viel mehr Informationen gibt, mit denen Sie dann zum Beispiel eine Sonnenfinsternis vorhersagen können, mit denen Sie Planetenbewegungen vorhersagen können, mit denen Sie Raketen letztlich zum Mars schicken können und all solche Geschichten. Das heißt, wann immer wir wirklich präzise Naturwissenschaft betreiben wollen, geht es typischerweise darum, Größen zu beschreiben, Größen, die man irgendwie messen kann, in Zahlen ausdrücken kann, und dann ist eine natürliche Beschreibung, wie entwickelt sich diese Größe mit der Zeit. Das ist aber nicht das Einzige, worum es geht in den Naturwissenschaften. In den Naturwissenschaften geht es auch darum, dass sich Größen zum Beispiel mit dem Ort verändern. Denn wenn Sie beschreiben wollen, wie warm zum Beispiel der Tisch vor mir ist, wenn ich da eine Kaffeetasse drauf stelle, dann will ich nicht nur wissen, wie warm ist die Kaffeetasse, wie warm ist vielleicht hier ein Punkt im Tisch, wie warm ist ein anderer Punkt im Tisch. Das heißt, ich will nicht nur einzelne Größen über die Zeit beschreiben, sondern eigentlich möchte ich diese Größen auch wirklich vom Ort abhängig machen. Ich würde gerne eine Funktion haben vom Ort und von der Zeit, wie sich zum Beispiel die Wärmeverteilung an dieser Tischplatte aussieht. Und das ist bei der Tischplatte mit der Kaffeetasse natürlich ein albernes Beispiel, aber denken Sie an einen Stahlverhüttungsreaktor, wo Sie irgendwelche Betonwände haben, drin läuft die Reaktion ab, diese Wand schmilzt langsam durch, und wenn Sie außen an der Wand Temperaturmessungen nehmen, dann können Sie auf die Art und Weise probieren herauszufinden, wie dick ist die Wand denn noch und kann ich das Ganze jetzt noch, diesen chemischen Prozess, jetzt noch ein bisschen weiter treiben, oder sollte ich den vielleicht langsam stoppen, um die Wand zu reparieren, bevor mir alles zusammenbricht. Programmrecht. Das heißt, in ganz, ganz vielen, also ganz, ganz viele technischen Anwendungen brauchen eine Beschreibung von Wärmeleitung. Andere Dinge sind zum Beispiel elektromagnetische Wellen. Denken Sie an Ihren WLAN-Router zu Hause. Die neueren Geräte machen schon Werbung damit, dass sie selbstständig optimieren ihr Abstrahlverhalten, dass sie also rausfinden, wo sind irgendwie ihre anderen Geräte, müssten dann also simulieren, wo die elektromagnetischen Wellen sich durch den Raum ausbreiten, und mit einem ganz kruden, ganz einfachen Algorithmus machen das Geräte heute schon, und in 20 Jahren wird wahrscheinlich jeder ihrer WLAN-Router, wirklich einen Prozessor hat er jetzt schon drin, wird wahrscheinlich einen Prozessor drin haben, der so gut ist wie die heutigen Supercomputer und kann ihnen wahrscheinlich wirklich viel simulieren und viel optimieren. Und jedes einzelne Haushaltsgerät, man spricht ja auch von diesem Internet der Dinge, und das heißt eben nicht nur, dass die Dinge alle untereinander vernetzt sind, sondern die Dinge werden auch alle immer intelligenter. Das heißt, die haben auch numerische Verfahren drin, mit denen sie Gleichungen lösen können und damit die Welt ein Stück weit simulieren können, um sich selber zu optimieren. Denken Sie an Waschmaschinen, die ihr Waschprogramm optimieren, WLAN-Router, ihr Abstrahlverhalten, entsprechend das Auto vielleicht selbstständig einparkt, vielleicht irgendwann mal selber fährt oder sei es nur bei einem Crashtest selbstständig dafür sorgt, dass gewisse Dinge versteift werden, um die Fahrgäste zu schützen. Das heißt, ganz, ganz oft haben wir Größen, die auch vom Ort abhängen. Wie stark ist das Signal gerade an dem und dem Ort? Wie warm ist es an dem und dem Ort? In einem chemischen Reaktor, wie groß ist die Konzentration von irgendeinem Teilchen an dem und dem Ort? Und dann haben wir nicht mehr diese ausgezeichnete Richtung der Zeit. Das heißt, dann ist es nicht mehr so, dass unsere Probleme, die wir haben, in ganz natürlicher Art und Weise Anfangswertprobleme sind. Wenn wir etwas über die Zeit simulieren wollen, dann wissen wir typischerweise, wie es heute aussieht und möchten gerne wissen, wie es morgen ist. Wenn ich gerne die Wärmeverteilung auf dem Tisch simulieren möchte, dann spreche ich da eigentlich nicht von einem Anfang. Oder ich kann nicht sagen, die linke Seite von dem Tisch, das ist der Anfang und das ist das Ende. Also das könnte ich natürlich sagen, aber es ist völlig willkürlich, weil andersrum wird es genauso gut passen. Und es macht auch irgendwo es gibt keinen vernünftigen Grund, warum ich annehmen sollte, dass ich die Wärmeverteilung am linken Ende kenne, aber nicht am rechten Ende, sondern man wird wahrscheinlich eher sowas haben wie ein Randwertproblem, dass man irgendwo im Ort ein begrenztes Objekt hat. Im Innern des Objektes gelten gewisse physikalische, chemische Gesetzmäßigkeit und am Rande des Objektes gilt eine gewisse Gesetzmäßigkeit. Und das heißt, wann immer wir etwas haben, wo Größen eben nicht nur von der Zeit abhängen, sondern vielleicht auch noch vom Ort, kommen wir in ganz natürlicher Art und Weise auf Randwertprobleme. Und diese Randwertprobleme sind auch so gleichzeitig der Übergang zwischen den gewöhnlichen Differentialgleichungen, die nur von einer Variable abhängen, und den partiellen Differentialgleichungen, wo mehrere Variablen reinspielen. Typischerweise Ortvariablen, zum Beispiel 3 Dimensionen für den Ort und 1 Dimension für die Zeit. Aber bei diesen Randwertproblemen, wenn Sie etwas haben, was vom Ort abhängt, ignorieren die Zeit und nehmen beim Ort nur ein eindimensionales Objekt. Dann haben Sie auch noch eine gewöhnliche Differentialgleichung, die hat aber schon mehr Ähnlichkeiten mit den partiellen Differentialgleichungen, weil für diese Differentialgleichung es nämlich kanonischer ist und natürlicher ist, etwas über die Randwerte statt über die Anfangswerte anzunehmen. Und das gibt unser Kapitel 1.8. Das letzte Kapitel von unseren gewöhnlichen Differentialgleichungen ist, aber von dem, was wir daran machen werden, uns schon ganz natürlich zu den partiellen Differentialgleichungen hinüberleiten wird. Also 1.8, die eindimensionalen Randwertprobleme. Und als erstes möchte ich gerne mit Ihnen ein bisschen mathematische Modellierung betreiben und anhand von Diffusionsprozessen uns überlegen, was tauchen denn da für Differentialgleichungen auf. Und tatsächlich mag ich dieses Beispiel Diffusionsprozesse sehr gerne, weil man fasst also eine ganze Menge an wirklich wichtigen Phänomenen, die dann später bei den partiellen Differentialgleichungen auftreten werden. Die passen alle, die kommen alle vor in diesem Beispiel über Diffusionsprozesse. Ja, wir nehmen uns das Ganze so einfach wie möglich. Also wir nehmen an, dass wir irgendetwas haben, was diffundiert. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, irgendein Teilchen, was gelöst ist in irgendeinem Stoff. Also Sie schütten zum Beispiel Zucker in den Kaffee rein. Dann wird sich dieser Zucker, wenn Sie gar nichts machen, wird sich der Zucker schon von selber irgendwie verteilen. Der diffundiert herum. Wenn Sie mit dem Löffel noch ein bisschen rumrühren, dann wird er sich noch schneller verteilen. Das heißt, Sie haben eine Ausbreitung von irgendeinem gelösten Stoff, oder ob der jetzt gelöst ist oder nicht, der Zucker macht dafür erstmal gar keinen Unterschied. Sie haben die Ausbreitung von irgendeinem Stoff in irgendeinem Trägermedium. Und tatsächlich wird das, was wir machen, wird ganz genauso gelten, zum Beispiel für Wärmeverteilung. Stellen wir uns aber durchaus erstmal vor, wir hätten die Konzentration von irgendeinem gelösten Stoff. Das ist dann offensichtlich eine Größe, die nicht nur von der Zeit abhängen wird, sondern auch vom Ort abhängen wird. Denken Sie an einen chemischen Reaktor, wo Sie zwei Chemikalien, ganz platt gesagt, die schütten wir zusammen, die sollen dann miteinander reagieren. Dann hängt es natürlich ganz stark davon ab, wo an welcher Stelle gerade welche Konzentration von den Teilchen ist, weil der Reaktor natürlich örtlich ausgedehnt ist. Und dann ist die Frage, wie schnell müssen Sie das umrühren, verteilt sich der Stoff von selber zum Beispiel. Und um das erst so einfach wie möglich zu machen, nehmen wir erstmal an, dass unsere Welt eindimensional ist. Also wir nehmen an, die Welt wäre ein dünnes Rohr zum Beispiel. Wir stellen uns vor, ein Rohr. Und dieses Rohr habe Querschnitt A. Und in diesem Rohr bezeichnen wir mit x die Koordinate, die nach rechts geht, und nehmen an, dass alles, was wir beschreiben in dem Rohr, nur von der x-Koordinate und möglicherweise von der Zeit abhängt. Also ob das ein bisschen weiter drüber und ein bisschen weiter drunter, die Abhängigkeit von y- und z-Koordinate vernachlässigen wir und nehmen an, das ist jeweils ganz homogen. Ja, dann überlegen wir uns die Ausbreitung, also klein x bei Position im Rohr. Zum Beispiel das Einheitsrohr sei das Intervall 0,1. Und in diesem Rohr haben wir irgendeinen Stoff, der sich mehr oder weniger frei bewegen kann. Also denken Sie zum Beispiel an irgendein chemisches Molekül in irgendeinem Trägermedium. Also C von XT sei die Konzentration eines gelösten Stoffes, Zucker im Kaffee zum Beispiel, am Ort X zur Zeit T. Und wie gesagt, wir nehmen an, dass das eben nur von X abhängt und dass die Abweichung in Y- und Z-Richtung, dass das C in Y- und Z-Richtung konstant wäre. Nun, diese Konzentration wird sich verändern. Wenn ich den Zucker in den Kaffee gieße, dann kommt an die Stelle, wo ich das reingieße, kommt immer mehr Zucker dazu. Auf der anderen Seite wird der Zucker sich von selber irgendwie ausbreiten im Kaffee. Wenn Sie den Zucker reinschütten und probieren, danach ohne umgerührt zu haben, also lassen das Ganze 10 Minuten stehen vorher, dann schmeckt Ihr Kaffee süß, auch wenn Sie nicht umgerührt haben. Wenn Sie umrühren, wenn Sie noch irgendwelche Bewegungen des Stoffes dazugeben, dann wird sich das erst recht noch schneller verteilen. Das heißt, dieser Stoff, diese Konzentration des Stoffes, die wird sich irgendwie verändern. Und machen wir uns vorher nochmal klar, Konzentration, das kennen Sie aus der Schule, also was wir damit immer meinen, ist Masse pro Volumen. Also das heißt, wenn wir irgendwo eine kleine Volumeneinheit haben, sagen die Volumeneinheit wäre so furchtbar klein, dass die Konzentration in diesem Volumen ungefähr konstant ist, dann ist dieses Volumen, also die Größe des Volumens mal diesem C von XT in dem Volumen, das ist gerade die Gesamtmasse, die sich in diesem kleinen Volumen befindet. Und ganz ordentlich geschrieben, wenn das C so eine infinitesimale Größe ist, die von dem X abhängt, dann heißt das, wenn ich über ein Volumen integrieren würde, dieses C von XT, kriege ich gerade die Gesamtmasse von dem Stoff, der in diesem Volumen drin ist, raus. Also das ist Masse pro Volumen. So, und jetzt ändert sich die Konzentration, und auch das fassen wir erstmal ganz allgemein. Die Konzentration soll sich durch irgendwelche Phänomene ändern. Das bedeutet, Teilchen gehen, ja, wir haben nur die X-Richtung, die gehen von links nach rechts oder von rechts nach links. Und wie kann man so eine örtliche Änderung beschreiben? Und typischerweise führt man dafür den Begriff eines Flusses ein. Oder genauer gesagt den Begriff der Flussdichte ein. Also J von XT, das sei die sogenannte Flussdichte dieser Lösung. Und was heißt Flussdichte? Und bei Flussdichte, das definiert man so, dass man nimmt sich eine kleine Fläche in diesem Rohr, also die klein sind die automatisch schon, weil das Rohr klein ist. Ich nehme hier irgendwo eine kleine Fläche im Innern dieses Rohres und jetzt warte ich eine gewisse Zeit lang, also ich nehme jetzt warte ich eine gewisse Zeit lang und zähle, wie viele von den Teilchen oder welche Gesamtmasse an Teilchen ist in einer kleinen Zeiteinheit durch diese Fläche durchgelaufen. Und offensichtlich wird, umso größer ich die Zeiteinheit nehme, umso mehr Masse wird da durchlaufen. Also wenn wir uns vorstellen, wir hätten einen konstanten, anschaulich gesprochen, einen konstanten Fluss, dann würden wir annehmen, dass wenn wir doppelt so lange warten, würde doppelt so viel Masse durch diese kleine Fläche hindurchlaufen. Und wir würden annehmen, wenn wir die Fläche größer machen würden, wenn wir das Rohr hier größer machen könnten, dann würde entsprechend auch mehr Masse durch diese Fläche hindurchlaufen. Und dementsprechend definiert man sich eine Flussdichte oder eine Massenflussdichte. Das bedeutet, welche Masse des Stoffes in einer Zeiteinheit eine Einheitsfläche durchquert. Also ein Fluss von 100 Kilogramm pro Sekunde pro Quadratmeter, wenn der konstant herrschen würde, hier irgendwo im Raum, wenn ich sagen würde, ich hätte hier irgendwie einen Wind und der transportiert mir irgendwelche Partikelteilchen, dann nehmen wir vielleicht lieber sowas wie 100 Gramm und wir hätten einen Fluss von 100 Gramm pro Quadrat, das ist schon unglaublich viel, glaube ich, wir hätten einen Fluss von 100 Gramm pro Quadratmeter pro Sekunde, dann würde das bedeuten, wenn ich hier einen 1 Quadratmeter Fläche aufspannen würde, ein Netz mit 1 Quadratmeter Größe, halte das in den Raum rein, senkrecht zu dem Fluss, dann wird dieser Fluss in einer Sekunde, würden gerade so viele Partikelteilchen hängen bleiben, dass am Ende dieses Netz 100 Gramm schwerer ist, weil diese 100 Gramm Partikel sich da drin gefangen haben. Im Dreidimensionalen müssten wir diesem Fluss also noch irgendwo sagen, in welche Richtung geht er denn? Weil ich könnte diese Fläche ja irgendwie senkrecht zum Fluss stellen oder ich kann die parallel zum Fluss stellen und dementsprechend fange ich nichts auf oder ich fange ganz furchtbar viel auf. In unserem eindimensionalen Beispiel ist das Ganze besonders einfach, weil hier müssen wir beim Fluss nur unterscheiden, geht der Fluss nach rechts oder geht er nach links. Das heißt, die Flächen, die ich hier reinstelle, die sind immer, ja, immer parallel zum Rohrquerschnitt. Das heißt, die einzige Konvention, die wir zu treffen haben, ist, heißt ein positiver Fluss, dass die Teilchen dann nach rechts gehen oder sollen die Teilchen dann nach links gehen. Und wir nehmen die übliche Konvention, Jxt größer 0 bedeutet Fluss in positive x-Richtung. Ja, und allein mit diesen beiden Größen, nämlich der Konzentration, wie viel ist jetzt da, und der anderen Geschichte, wie viel ändert sich ja bezüglich des Ortes, bezüglich der Zeit, wie viel fließt. Also wenn Sie wissen, was ist da und was fließt, dann haben Sie alleine dadurch, dass Sie sagen, es soll sich die Masse verändern durch den Fluss, gibt es schon eine partielle Differentialgleichung. Das ist so eine der Grundgleichungen, die hinter ganz, ganz vielen physikalischen und chemischen Phänomenen stehen. Deswegen lassen Sie mich die ganz, ganz ausführlich herleiten. Nun, der Fluss muss offensichtlich diese Konzentration ja irgendwie ändern. Also wenn da Teilchen fließen, dann heißt das ja, da wo irgendwo war die Konzentration, jetzt sind die Teilchen geflossen, dann ist die Konzentration ja an irgendeiner anderen Stelle. Das heißt, zwischen diesen beiden Größen C und J muss eine Beziehung herrschen, wenn das eine die Konzentration des Stoffes ist, der bei dem und das andere der Fluss desselben Stoffes ist. Und um uns das zu überlegen, stellen wir eine sogenannte Bilanzgleichung auf. Wir überlegen uns nämlich, wie viele Teilchen sind da? Und wenn dann welche fließen, wie viel sind dann noch da? Also wir überlegen uns, nehmen uns von unserem Rohr, was wir da haben, nehmen wir uns so ein ganz kleines Stückchen. Also das sei ein kleines Rohrstückchen hier. Ich male es nicht ganz so klein, damit ich es leichter malen kann. Also das sei ein Rohrstück, sagen wir, zwischen Koordinate x und einer Koordinate x plus Delta x, und was wir damit machen werden, werden wir uns überlegen, wenn wir das Delta x immer kleiner treiben, was dann am Ende bei rauskommen wird. Ja, wie viele Teilchen haben wir dann da erstmal? Also welche Masse von gelöstem Stoff haben wir in einem solchen kleinen Rohrabschnitt hier zum Zeitpunkt t? Nun, dann haben wir eine Gesamtmasse, die können wir uns ausrechnen aus den Größen. Also Gesamtmasse im Rohrabschnitt. Nun, zum Zeitpunkt t kennen wir die Konzentration des gelösten Stoffes. Die wäre c von xt an dieser Stelle hier. Ja, und wenn wir jetzt annehmen, dass das Rohr so klein ist, wir werden später mit Groß-O-Notation, werde ich das Ganze noch ein Stück rigoroser machen, wir ergänzen, für den Moment machen wir es ganz anschaulich und Handwaving, nehmen wir an, dieses Delta X, dieser Rohrabschnitt hier sei so klein, dass ich vernachlässigen kann, dass sich die Konzentration über diesen Rohrabschnitt hier ändert. Das heißt, wir nehmen an, die Konzentration in diesem Rohrabschnitt, die sei einfach überall C von XT. Also Gesamtmasse im Rohrabschnitt, falls C von Xi T einfach gleich C von XT für Xi in X, X plus Delta X, dann hätte ich also diese immer eine konstante Konzentration hier über den ganzen Abschnitt. Konzentration ist Masse pro Volumen. Das heißt, die Gesamtmasse in diesem Rohrabschnitt wäre dann eben einfach diese Konzentration, das Cxt mal das Volumen von diesem Rohrabschnitt. Also Gesamtmasse wäre dann Cxt mal Volumen des Rohrabschnitts. Und wir hatten gesagt, das Ding soll Querschnitt A haben. Und hier die Breite Delta X, dann haben wir also einen Zylinder mit Querschnitt A und Höhe Delta X hat Volumen A mal Delta X, also haben wir Volumen A mal Delta X. Das bedeutet, das wäre die Gesamtmasse zum Zeitpunkt T an unserem Rohr. Nun, das Gleiche können wir natürlich machen, einen Augenblick später. Also gucken wir uns das Ganze an zum Zeitpunkt T plus Delta T. Es wird sich entscheiden, dass ich immer dieselben Deltas nehme. Also T plus Delta T. Wie sieht es da aus? Da habe ich immer noch meinen Rohrabschnitt hier zwischen X und X plus Delta X. Und auch da kann ich meine Gesamtmasse mir überlegen. Wieder unter der analogen Annahme, dass eben auch zu dem späteren Zeitpunkt unsere Konzentration einfach die am linken Randpunkt sei. Und dann bekommen wir also raus C von X T plus Delta T A mal Delta X. Soweit so trivial. Nun, das heißt also, wenn wir die Konzentration kennen, wissen wir immer in jedem Rohrabschnitt, wie die Masse ist. Jetzt muss das Ganze aber ja was mit dem Fluss zu tun haben, denn der Fluss ändert ja die Masse. Nun, was ist passiert zwischen diesem Zeitpunkt T und Delta und T plus Delta T? Und ich habe hier links eine Fläche, durch die möglicherweise Stoff rein oder rausgeflossen ist. Und ich habe hier rechts eine Fläche, durch die möglicherweise Teilchen rein oder rausgeflossen sind. Und die Änderung von einem Zeitpunkt zum nächsten Zeitpunkt, das müsste ja gerade dem entsprechen, also wenn irgendwo im Inneren nichts vernichtet oder dazugekommen wurde oder dazugekommen ist, dann müsste die Änderung von T zu T plus Delta T, also die Änderung von diesem Ausdruck hier zu jenem Ausdruck hier, die müsste sich gerade dadurch beschreiben lassen, dass der Fluss dafür gesorgt hat, dass hier links irgendwelche Teilchen rein oder rauskamen und dass hier rechts irgendwelche Teilchen rein oder rauskamen. Also überlegen wir uns, wie viele Teilchen kamen denn von links zum Beispiel rein. Wir machen es immer mit der, also wir machen uns die Überlegung mit unter der Annahme, dass das J größer ist als 0. Danach überlegen wir uns kurz, dass es von Vorzeichen ja auch passt, wenn das J kleiner ist als 0. Also stellen wir uns für den Moment, für die Anschauung erstmal vor, J wäre größer als 0. Also wir haben einen Fluss in positive X-Richtung. Dann würde das bedeuten, durch diese rechte Fläche hier sind Teilchen reingeströmt. Wie viele wären das? Fluss durch linke Grenzfläche. In den Abschnitt hinein. Also wir haben hier unsere Fläche zum Zeitpunkt X und unser Fluss sorgt dafür, dass Teilchen hindurchgehen. Und wie viele sind das? Fluss war gerade definiert, Masse des Stoffes in einer Zeiteinheit, die eine Einheitsfläche durchquert. Das heißt, wenn wir hier eine Zeiteinheit warten, nämlich zwischen T und Delta T und T plus Delta T, das wäre quasi die Zeiteinheit, die wir abwarten würden. Ja, und dann wäre es natürlich, dann macht es wieder Sinn, das macht die Sache zumindest einfacher anzunehmen, dass der Fluss in diesem kurzen Zeitintervall, wo wir uns die Sache angucken, dass dieser Fluss, den wir haben, dort zeitlich konstant sei. Das heißt, wir betrachten das unter der Annahme, falls unser J an der Stelle X zum Zeitpunkt tau einfach gleich ist j von xt für tau zwischen t und t plus Delta T, also anschaulich dadurch motiviert, dass wir sagen, wir gucken uns das Ganze nur für einen ganz kurzen Zeiteinheit an und dann in der Zeiteinheit sagen wir, der Fluss ist ungefähr zeitlich konstant, der hier durchgeht durch diese Grenzfläche links. Hier rechts käme der Rest dieses kleinen Abschnitts. Nun, und dann wäre also der Fluss durch die linke Grenzfläche in den Abschnitt hinein, der wäre also J von XT, das ist dieser konstante Fluss. Und dann haben wir die Flussdichte, heißt Masse des Stoffes pro Zeiteinheit pro Fläche. Das heißt, die Gesamtmasse, die durch diese linke Fläche geflossen ist, ist nochmal der Größe dieser Fläche, also mal A, und mal die Länge der Zeit, die ich abgewartet habe, wie lange ich das Zeug denn da durchfließen lasse. Also nochmal das Delta T. Das heißt, so viel an Masse würde reinfließen von links. Ja, und analog würde der entsprechende Ausdruck rausfließen nach rechts. Analog, ich schreibe das so salopp, der Rausfluss nach rechts, also immer unter der Annahme j größer als 0. Wenn j kleiner ist als 0, haben wir entsprechend hier einen negativen Rausfluss und das wäre also ein Reinfluss von rechts. Ja, der Rausfluss nach rechts unter der analogen Annahme, dass entsprechend an dem Punkt x plus Delta x, dass für dieses kurze Zeiteinheit entsprechend der Fluss konstant wäre, dann hätten wir hier also diesen Ausdruck hier mit x plus Delta x T A mal Delta T ist das, was rausgeflossen ist. Nun, und ganz egal, was das für ein Stoff ist, müssen ja auch nicht mal an einen gelösten Stoff denken, wir können zum Beispiel auch an Wärme denken. Das könnten auch sagen, Sie haben hier die Wärmekonzentration, also zum Beispiel die Menge an Wärmeenergie pro Volumen und Sie haben einen Wärmefluss, also die Menge an Wärmeenergie, die pro Zeiteinheit eine gewisse Fläche durchschritten hat. Wann immer Sie irgendetwas haben, was fließen kann, was Sie messen können, was sich irgendwo über ein Volumen verteilen kann und was Sie messen können und was irgendwo fließen kann, haben Sie diese Beziehung, die wir hier gerade haben. Und wann immer Sie das haben und Sie haben in Ihrem physikalischen Problem eine Erhaltungsgleichung drin, nämlich dass dieses Etwas, was dort fließt, dieser Zucker im Kaffee, dass der nicht verschwinden kann, dass es keinen Laserstrahl gibt, der irgendwie die Zuckermoleküle zerschießt oder irgendwie chemisch oder die sich irgendwie chemisch umwandeln in was anderes. Wann immer Sie eine Erhaltungsgleichung haben, dass das, was da drin ist, nicht vernichtet wird, nicht irgendwo einen Quellkern dazu gibt, sondern das, was dort ist, sich einfach nur bewegen kann, fließen kann, haben Sie einen Zusammenhang zwischen der Konzentration und dem Fluss. Und dieser Zusammenhang sagt Ihnen, die Masse später minus Masse heute muss das sein, was von links reingeflossen ist, minus dem, was von rechts rausgeflossen ist. Denn das, was sich ändert im Innern des Volumens, darf sich nur ändern dadurch, dass es irgendwo nach links, also dass es irgendwo reinfließt oder rausfließt. Ja, und das wären also gerade diese Terme. Das heißt, die Bilanzgleichung sähe so aus, falls keine Masse verloren oder gewonnen wird. Und das ist natürlich eine wichtige Annahme, wenn Sie an einen chemischen Reaktor denken und Sie haben da noch irgendwelche chemischen Reaktionen drin, müssen Sie das mit berücksichtigen in Ihrer Bilanzgleichung. Also falls die Masse weder, ich schreibe mal gewonnen, weder zugesetzt noch zerstört wird, muss gelten, das, was ich gleich beobachte, Cxt plus Delta T, oder was ich morgen beobachte zum Beispiel, Cxt plus Delta T A Delta X, das muss sein, Masse, die morgen da ist, ist das, heute schon da ist, plus das, was von links reingeflossen ist, minus das, was rechts rausgeflossen ist. Das wäre also die universellste Erhaltungsgleichung. Wenn ich sie nicht zählen möchte, die sie hier sind im Raum, könnte ich auch am Anfang ganz früh reinkommen, dass noch niemand da ist in dem Raum. Dann weiß ich, ich habe hier zwei Türen, der Fluss ist üblicherweise, sagen wir, der Fluss wäre in diese Richtung positiv. Dann muss ich nur zählen, wie viele sind durch diese Tür reingekommen, wie viele von ihnen sind durch diese Tür rausgekommen. Und dann weiß ich, da hier drinnen keine Menschen erzeugt oder verloren gehen, hoffe ich, wüsste ich auf die Art und Weise, wie viele Menschen sind einen Zeitpunkt später dran. Und genau dasselbe Phänomen haben Sie, wenn Sie an Teilchen denken. In der Chemie haben Sie typischerweise Massenerhaltung, weil Sie nicht irgendwie ganz abgedrehte Kernfusions- oder Kernspaltungsgeschichten dabei haben, haben Sie bei chemischen Reaktionen typischerweise eine Massenerhaltung drin. Sie haben bei Wärmeenergie, haben Sie typischerweise eine Energieerhaltung. Sie haben typischerweise andere Dinge, die erhalten bleiben in der Physik oder der Chemie. Das heißt, wann immer Sie irgendetwas haben, was sich im Fluss befindet und was aber nicht irgendwo im Inneren verloren geht oder dazugesetzt wird, haben Sie eine Gleichung in dieser Form. Ja, die können wir offensichtlich vereinfachen. Also das Erste, was wir sehen, ist, dass in unserem einfachen Beispiel hier mit diesem zylindrischen Rohr, der Querschnitt, der spielt überhaupt gar keine Rolle. Dieses A kürzt sich einfach aus der kompletten Gleichung raus. Und dann suggeriert natürlich diese Schreibweise mit diesem Delta X und Delta T, und dass wir auch mal angenommen haben, dass Delta X sei so klein, dass hier irgendwas konstant ist über den Ort, dass Delta T sei so klein, dass da was anderes, der Fluss konstant ist über die Zeit. Das suggeriert natürlich, diese Größen jetzt auch wirklich gegen Null gehen zu lassen, und da wir hier sowas drinstehen haben mit T plus Delta T und hier was mit T, das suggeriert, da irgendwie Differenzenquotienten drin zu finden. Also sortieren wir das Ganze um und teilen auch gleich durch Delta X und Delta T. Dann hätten wir hier also Cx T plus Delta T durch A, das ist da überall weggekürzt, das geteilt durch Delta X schon geteilt. Das Cxt bringen wir mit auf die andere Seite, minus Cxt. Das wäre gleich, machen wir ein Minus davor, damit das ansonsten die gleiche Form hat, jx plus Delta x t minus jxt. Und wenn ich dadurch Delta x und Delta t teile, dann habe ich bei dem c hat sich das Delta x weggekürzt und es bleibt nur noch ein Delta t stehen. Bei dem j hat sich das Delta t weggekürzt und es bleibt noch ein Delta x stehen. Sehen, mit diesen Ausdrücken kann ich da wunderbar, also unter der Annahme, dass das C und das J entsprechend glatte Funktionen sind, konvergiert mir das Ganze für Delta X und Delta T gegen 0, gerade gegen die Ableitungen. Und wir kriegen also raus, als universelle Bilanzgleichung, Änderung der Konzentration bezüglich der Zeit ist gleich minus Änderung des Flusses bezüglich des Ortes. Und das gilt, wann immer irgendetwas mit der Zeit fließt. Dass sich eine Konzentration von irgendeinem Stoff, irgendeiner Energie ändert, muss daran liegen, dass von der einen Seite mehr reingeflossen ist, als auf der anderen Seite rausgeflossen ist. Wenn der Fluss konstant wäre bezüglich des Ortes, würde das heißen, es fließt immer gleich viel rein wie raus, ändert sich die Konzentration nicht. Haben Sie einen Fluss, wo von der einen Seite mehr reinfließt, als auf der anderen Seite rausfließt, erhöht sich die Konzentration bzw. verringert sich die Konzentration. Ja, eine Sache möchte ich noch kurz ausgleichen. Wir haben eine Modellierungsannahme hier reingepackt. Nämlich immer, dass diese Konzentration, da wo es uns gerade gepasst hat, haben wir gesagt, da ist irgendeine Größe konstant über einen Ort und irgendein anderer Ort ist Größe ist konstant über die Zeit. Das sind so Dinge, die würden Sie sicherlich glauben, dass Sie, was ich Ihnen sage, ja, wir machen irgendwie den Ort, das Delta X machen wir so klein, dass sich die Konzentration bezüglich des Ortes nicht verändert. Das klingt plausibel. Auf der anderen Seite bleibt aber dieses schale Gefühl, ich meine, bei der einen Größe verlangen wir, die bleibt konstant über die Zeit, bei der anderen über den Ort. Mit derselben Recht könnte ich ja sagen, die Konzentration, die soll hier zum Beispiel, soll über die Zeit auch konstant bleiben. Das Delta T ist ja auch klein. Wenn das der Fall wäre, dann hätte ich gar nichts mehr modelliert, weil dann wird ja einfach alles konstant bleiben. Das heißt, an der Stelle ist das schon so ein bisschen, das ist schon so ein bisschen so gebogen, dass das Ganze passt. Aber Sie sehen sofort, wie man das ausgleichen kann und dass das auch seriös stimmt. Wenn wir zurückblicken, was wir da machen, mit Delta X und Delta T gegen 0 gehen zu lassen. Nun, unter der Annahme einfach, dass die Konzentration einfach eine glatte, also eine C-unendlich Funktion bezüglich Ort und Zeit wäre. Das ist eine vernünftige Annahme, dass wir annehmen, dass in der Welt, ja, solange wir nichts Sprunghaftes an Parametern reinbringen werden, auch wenn wir annehmen, dass alle Größen, die wir beobachten, irgendwie stetig differenzierbar, etc., C2, C3, C4 von Ort und von der Zeit abhängen. Wenn das der Fall ist, dann gilt diese Aussage hier ja, einfach nach der Taylor-Formel mit einem gewissen Restglied. Und dieses Restglied, was hier wäre, nun, wenn ich mein C an der Stelle zwischen x und x plus Delta x, das kann ich Taylor entwickeln im Ort x. Das heißt, mein C an so einer Stelle hier wäre gleich das C von xt plus die Ableitung an dieser Stelle mal entsprechend, wie viel ich nach rechts gegangen bin, plus Terme noch höherer Ordnung. Insbesondere heißt das also, diese Funktion, die hier steht, ist tatsächlich gleich C von xt plus ein Term der Größenordnung Delta x, wenn mein Xi höchstens Delta x von x entfernt wird. Und dann können wir das falls in ein da umändern. Und das Ganze gilt unter der Annahme, dass wir zumindest eine C1-Funktion, wenn C mit C1-Funktion bezüglich des Ortes ist, dann gilt das schon nach Taylor-Formel. Ja, und das würde also bedeuten, ich mache das in einer anderen Farbe, mit diesem Plus U von Delta X, bedeutet also, was hier eigentlich noch dazu käme, wäre noch ein Term, der würde auch nochmal mal Delta X genommen werden. Das wäre also ein Term der Größenordnung Delta X zum Quadrat. Entsprechend hätten wir hier kein Falls, sondern ein Da. Und hier noch einen Term wiederum der Größenordnung Delta X drin, unter der Annahme, dass auch zum Zeitpunkt t plus Delta t unser C eine Funktion ist, die mindestens C1 ist. Das heißt, auch hier hätten wir Terme der Größenordnung Delta x Quadrat dabei und analog die Geschichte hier plus Terme der Größenordnung Delta t, hier muss ich bezüglich der Zeit t Taylor entwickeln, wird also hier Terme der Größenordnung Delta t Quadrat dazu bekommen. Hätte hier Terme der Größenordnung Delta t Quadrat, hätte hier Terme der Größenordnung Delta x Quadrat und Delta t Quadrat vernachlässigt und hätte also hier Terme der Größenordnung einmal durch Delta x und einmal durch Delta t geteilt, also hier Terme der Größenordnung Delta x und Delta t noch übrig. Und die würden mir an der Stelle gegen 0 gehen. Und ich zögere gerade, ob ich es eben so einfach machen kann, weil ich habe ja durch Delta x und durch Delta t geteilt. Ich dachte, ich kann Ihnen das hier ganz schnell retten. Ja, ich fürchte, ich muss das zurücknehmen und wir bleiben bei und das nochmal retten. Ich dachte gerade, ich kann Ihnen das auf diese Art und Weise ganz schnell rigoros vorführen. Das Problem ist, es klappt nicht so schnell, wie ich das, also es klappt nicht so einfach, wie ich das spontan dachte. Und das Problem ist, dass ich an der Stelle hier habe ich durch Delta x und durch Delta t geteilt. Das heißt, ganz ordentlich hätte ich hier was mit Delta x, aber noch den Term noch geteilt durch Delta t und den Term hier noch geteilt durch Delta x. Und über diese Terme kann ich keine Aussagen machen. Das heißt, an der Stelle kommen wir auf die Art und Weise nicht weiter, sondern was wir außerdem brauchen, ist, dass dieser Fehlerterm, den wir hier haben, und dieser Fehlerterm, den wir hier haben, der kommt davon, dass wir einmal das Cxt haben, und dann machen wir es doch nur Handwaving, und ich nehme Ihnen das Orangefarbene wieder weg an der Tafel, aber zumindest Handwaving möchte ich Ihnen das noch mitgeben. Also was man sich dafür angucken müsste, wäre, dass der Term, den wir hier haben, und den Term, den wir hier haben, das sind die Fehlerterme, die sich nur dadurch unterscheiden, dass wir das C einmal an der Stelle t und einmal an der Stelle t plus Delta t entwickelt haben. Das heißt, dieser Fehlerterm hier und dieser Fehlerterm hier, die unterscheiden sich auch nur durch etwas der Größenordnung Delta t. Und das müsste man, wenn man so argumentieren wollte, müsste man das sauber mit aufschreiben, damit man an der Stelle, wo wir dann die Differenz von den beiden gebildet haben, noch etwas rausbekommen, was auch geteilt durch Delta t noch gegen 0 geht. Wenn wir das so machen, dann wird es aber komplizieren, also dann haben wir da ganz viele komplizierte Ausdrücke drin. Das heißt, auf die Art und Weise macht das die Sache nur noch komplizierter. Und wir machen das deswegen anders. Ich nehme Ihnen das Orangefarbene weg. Und dann schreiben wir das nochmal sauber in Integralform auf, das ist ein bisschen noch leichter. Also was wir hier haben, bleibt die Herleitung unter der Modellannahme, dass wir bezüglich des Ortes bzw. bezüglich der Zeit konstant sind. Wenn das der Fall wäre, dann stimmt diese Herleitung, wobei diese Herleitung eben, wie gesagt, das Geschmäckle hat, dass wir diese Konstanz bezüglich des Ortes und die Konstanz bezüglich des Zeits uns gerade so angenommen haben, wie es uns passt. Jetzt überlegen wir uns noch, können wir das Ganze auch sauber aufschreiben? Ganz auch rigoros herleiten. Und wenn wir das Ganze rigoros herleiten wollten, dann bräuchten wir also diese Gesamtmasse in diesem Rohrabschnitt ohne die Annahme, dass das Cxt örtlich konstant ist zwischen Cxt und Cx plus Delta Xt. Und wenn das nicht örtlich konstant wäre, dann wäre die Gesamtmasse in dem Rohrabschnitt, dann wäre die nicht einfach Cxt a Delta X, einfach die Masse an dem linken Punkt mal das Volumen, sondern eigentlich wäre die das Integral über diese Größe, die vielleicht vom Ort abhängt, über dieses ganze Volumen. Also das a nehmen wir weiterhin an, dass es konstant ist. Das heißt, rigoros wäre die Masse zum Zeitpunkt t wäre das Integral zwischen x und x plus Delta x cxi t mal a über xi integriert. Und dann macht es auch keinen, wenn wir es rigoros machen, dann müssen wir auch keine Delta X mehr einführen. Dann machen wir das so, wir nehmen das Ganze zwischen einem festen Punkt X0 und einem weiteren Punkt X. Also wir sagen, wir haben hier unser Rohr, hier links ist X0 und hier rechts ist der Ort X. Das heißt, das wäre unsere Masse zum Zeitpunkt T zwischen Ort X0 und Ort X. Das Ganze zum Zeitpunkt T plus Delta T. Und auch da sagen wir, wir nehmen hier die Masse zum Zeitpunkt T0 und hier sagen wir zum Zeitpunkt T ein bisschen später, wäre dann also das Integral x0 bis x cxi t a über xi integriert. Und dasselbe mit dem Rein- und Rausfluss von links und nach rechts gemacht. Das heißt, auch hier wäre so, wir hätten den Fluss nicht einfach nur mal den Zeitintervall, sondern wenn der Fluss sich mit der Zeit verändern würde, dann wäre der Gesamtmasse, die durch diesen Fluss reintransportiert werden würde, wäre das Integral über diese Fluss, über diese Funktion J zwischen den beiden Zeitpunkten, ja, zwischen denen ich messe, ja, wie viel Masse durchgegangen ist. Also Fluss von links wäre das Integral, entsprechend dieser Ausdruck hier, jxt, im linken Punkt jx0, t mal a und das Ganze integriert, also schreiben wir jx0 tau a d tau zwischen dem Zeitpunkt t0 und dem späteren Zeitpunkt t und das Ganze nach rechts wäre das Integral T0 bis T J an der Stelle X Tau A D Tau. Das heißt, unsere Erhaltungsgleichung in Integralform, so sähe die eigentlich aus, ohne diese Konstanzannahmen dabei, die sähe eigentlich so aus, dass wir wissen, das Integral x0 bis x c xi t minus c xi t0 integriert über xi, das a kürze ich gleich raus, dass das gleich ist dem Integral t0 bis t, also schreiben es gleich auf die eine Seite, das Integral, dieses Integral hier müsste sein, dieses Integral hier plus das von links, minus dem hier nach rechts. Also schreiben wir das gleich so, dass dieses Integral hier später minus heute müsste sein, das, was von links reingeflossen ist, minus das, was nach rechts rausgeflossen ist. Also hier j x0, tau minus j x, tau d tau. Sie sehen auch, daraus folgt, wenn die Funktionen alle glatt sind, unsere Differentialgleichung, unsere Erhaltungsgleichung in Differentialform. Alles, was wir jetzt nämlich machen müssen, ist diesen Ausdruck, der hier steht, der jetzt ohne irgendeine Konstanzannahme hergeleitet ist, ihn jetzt abzuleiten. Einmal nach x und einmal nach t. Und wenn wir den ableiten, einmal nach x, dann bleibt hier stehen, ja, der Integrant, den wir hier haben an der oberen Grenze. Dann nochmal nach t abgeleitet, bleibt nur stehen, das, was hier vorne steht, nach t abgeleitet, weil das zweite, also das t0 und x0 halten wir jetzt fest, das x und das t betrachten wir als die veränderlichen Variablen, leiten nach x und nach t ab, dann kommt also hier raus, dieser Ausdruck nach x abgeleitet, gibt den Integranten, dann nochmal nach t abgeleitet, bleibt hier nur das vordere stehen, das heißt also d nach dt c xt. Ja, also Ableitung nach x gibt, sprechen diesen Ausdruck hier von x, dann nach t abgeleitet, nur den vorderen noch nach t abgeleitet. Und dann dieser Ausdruck hier nach x und nach t abgeleitet, unter der Annahme, dass es glatt genug ist, kann ich das vertauschen, die Ableitung nach t und x, beziehungsweise die eine mit unter das Integral stellen. Und dann haben wir hier das Analoge, die Ableitung nach t gibt uns den Integranten an der Stelle t und dann die Ableitung nach x, dann verschwindet das vordere und das hintere, was hier steht, bleibt stehen, minus dieser Ausdruck, der hier steht, nach x abgeleitet. Das heißt, wir kriegen dieselbe Differentialgleichung raus. Die Differentialgleichung gilt also auch ohne diese etwas krude Annahme, dass wir immer ein Stück weit im Ort oder in der Zeit konstant sind und trotzdem Änderungen über die Orte oder in der Zeit anschauen. Nur ist es auf die Art und Weise nicht mehr so schön anschaulich. Das heißt, für eine Modellierung würden Sie typischerweise erst mit den Argumenten arbeiten, dass Sie annehmen, wann immer Sie irgendwas gebrauchen können, dass es konstant ist über einen kurzen Orts- oder einen kurzen Zeitabschnitt, nehmen Sie es an. Leiten sich auf die Art und Weise, probieren Sie sich eine Gleichung herzuleiten und wenn Sie wissen, worauf Sie hinaus wollen, ist es typischerweise viel leichter, das Ganze dann nochmal in der Integralform, auch ohne die Annahme, wirklich rigoros zu beweisen. Ja, und was wir damit haben, ist ein Universalgesetz. So alleine ist das noch nicht besonders hilfreich, denn das heißt, Sie müssen entweder den Fluss kennen oder die Konzentration kennen, um jeweils das andere bestimmen zu können. Aber wenn Sie das eine von beiden kennen, dann kennen Sie typischerweise auch das andere, dann können Sie das andere daraus berechnen. Und lassen Sie mich das gerade an einer Stelle noch fertig machen, damit wir dann etwas einen runden Zwischenabschluss vor der Pause haben. Ja, wie hilft uns das jetzt weiter in der Welt? Nun, typischerweise wissen wir etwas über den Fluss. Und typischerweise haben wir irgendeine Gesetzmäßigkeit. Und nach der Pause werden wir uns die erste dazu überlegen. Typischerweise haben wir, dass das J irgendwie abhängt von der Konzentration. Also J ist irgendeine Funktion, sagen wir klein f von C. Die Konzentration, wenn an der einen Stelle viel Konzentration ist, an der anderen wenig, dann fließt zum Beispiel was von viel nach wenig rüber. Oder an irgendwas liegt an irgendwelchen anderen Größen, irgendwelche chemischen Reaktionen sorgen dafür. Und wenn das der Fall ist, dann kriegen wir etwas raus, was eine solche Form hat, d nach dt, cxt ist gleich minus d nach dx, ja, und dann eben irgendeine Funktion von c. Das heißt, auf die Art und Weise hätten wir in natürlicher Art und Weise eine partielle Differentialgleichung für die Konzentration c. Für eine typische Form gucken wir uns gleich noch an dazu. Aber davor machen wir unsere 10 Minuten, machen wir immer Pause am Dienstag, machen um 19:15 weiter. Universelle Bilanzgleichung gibt, die in allen möglichen Transportphänomenen auftaucht. Wann immer sie irgendwelche Teilchen haben, Wärme haben, Energie haben, irgendetwas haben, was transportiert wird, irgendwie mit irgendeinem Fluss transportiert wird über die Zeit und es geht nichts verloren, es wird nichts gewonnen, sondern es ändert sich einfach nur durch diesen Fluss. Wann immer sie so ein Phänomen haben, steckt dahinter immer die gleiche, letztlich immer die gleiche partielle Differentialgleichung, nämlich Konzentration ändert sich mit der Zeit, wie minus sich der Fluss über den Ort ändert. Änderung in der Konzentration, Änderung in der Masse von dem Volumen ergibt sich daraus, dass auf der einen Seite mehr reinfließt, als an der anderen Seite rausfließt. Das heißt, eine Änderung des Flusses bezüglich des Ortes ist das, was eine Änderung der Konzentration in der Zeit bewirkt. Um jetzt was Genaueres darüber aussagen zu müssen, ist jetzt also die Frage, wo kommt dieser Fluss her? Hat den irgendjemand von außen vorgegeben? Dann gibt mir jemand die Funktion, dann kann ich das Ganze probieren zu lösen. Also wenn ich das J kenne, kann ich das Ganze ableiten. Dann bleibt hier letztlich vielleicht sogar nur eine gewöhnliche Differentialgleichung stehen, nämlich einfach für diese Konzentration hier. Oft ist es aber so, dass der Fluss abhängt von der Konzentration selber. Und das einfachste Phänomen oder ein Phänomen, was man fast überall in der Welt beobachtet, ist das Phänomen der Diffusion. Denken Sie an Ihren Zucker, den Sie in den Kaffee reinschütten, erstmal nicht umrühren, dann wird dieser Zucker mit der Zeit, der wird sich durch den kompletten Kaffee durchdiffundieren und irgendwann wird jeder Tropfen von dem Kaffee süß schmecken, weil der Zucker es irgendwie geschafft hat, dorthin zu kommen. Wie funktioniert diese Diffusion? Was ganz Ähnliches sehen wir bei der Wärmeleitung zum Beispiel. Wenn ich eine Tasse Kaffee hier auf den Tisch stelle, dann wird dieser Tisch, der wird irgendwann auch an der Stelle ganz rechts und ganz links, wird er ein bisschen erwärmt sein, dadurch, dass ich die Tasse Kaffee in die Mitte gestellt habe. Das heißt, die Wärme breitet sich aus irgendeinem Grund von selbst aus und fließt von da, wo viel Wärme ist, dahin, wo wenig Wärme ist. Entsprechend, wenn Sie Ihre Kaffeetasse haben, packen Sie an die eine Stelle ganz, ganz furchtbar viel Zucker rein, an der anderen Stelle ist ganz, ganz wenig Zucker. Dann schafft es dieser Zucker irgendwie von viel Zucker nach wenig Zucker zu fließen. Das scheint also eins der Naturgesetze zu sein, die uns ganz, ganz häufig begleiten, nämlich Diffusion. Dass Dinge die Eigenart haben, dass sie gerne von viel nach wenig fließen. Also wenn wir uns vorstellen, wir hätten hier eine solche anfängliche Teilchenkonzentration, eine solche anfängliche Wärmekonzentration. Und ich würde Sie fragen, wenn ansonsten keine anderen Phänomene gelten, wie würde dann die Wärme fließen? Und dann würden Sie mir sagen, ja, hier wo viel Wärme ist, da, oder hier wo viele Teilchen sind, da fließen die wahrscheinlich irgendwie nach rechts und links. Und da wo entsprechend weniger Teilchen sind, also und hier entsprechend nach links, nach rechts. Das heißt, da wo viele Teilchen sind, die sehen irgendwie daneben, da sind wenig Teilchen, oder dann gehen wir mal da drüben hin und gleichen sich entsprechend aus. Also diesen ausgleichenden Faktor sieht man ganz häufig. Ja, und das bedeutet, wenn ich das so male, wie könnte ich das der Kurve etwas quantitativer ablesen? Nun, in dem Moment, wo diese Kurve hier steigt, heißt das, ich habe rechts mehr Teilchen als links. Und in dem Moment würde ich erwarten, dass ich einen Fluss nach links habe. In dem Moment, wo diese Kurve hier fällt, das heißt, ich habe eine negative Steigung, ich habe hier einen Abfall, würde ich erwarten, dass ich einen Fluss nach rechts habe. Das heißt, ich würde erwarten, dass ein Diffusionsmodell, wenn ich das probiere, das wirklich quantitativ hinzuschreiben, dann würde ich sowas erwarten, der Fluss, der aus der Diffusion kommt, der hängt damit zusammen, was ist die Ableitung der Konzentration bezüglich des Ortes. Habe ich eine positive Ableitung, habe ich einen Fluss nach links, einen negativen Fluss also, habe ich eine negative Ableitung der Konzentration, würde ich annehmen, dass mein J entsprechend was Positives ist, nach rechts geht. Das heißt also, eine Funktion J, mein Fluss, wäre wahrscheinlich eine Funktion der Ableitung von der Konzentration minus die Ableitung von der Konzentration. Und dann ist der einfachste Zusammenhang, den man typischerweise beobachtet, solange sich Größen wenig ändern, sehen wir, Satz von Taylor letztlich dahinter, sehen wir typischerweise lineare Zusammenhänge. Das heißt, das einfachste Modell für Diffusion wäre anzunehmen, mein J, was ich hier habe, ist proportional zur Ableitung von der Konzentration bezüglich des Ortes mit irgendeiner Proportionalitätskonstante. Und Proportionalitätskonstanten wählt man gerne positiv, vom Vorzeichen her also so, dass das J negativ ist, wenn die Ableitung von C positiv ist. Und diese einfachste Annahme eines proportionalen Zusammenhangs, den nennt man auch das sogenannte Fick'sche Gesetz. Das besagt also, der Fluss Jxt ist gleich, ja, erstmal vom Vorzeichen her, minus die Ableitung von C nach dem Ort. Wenn die Konzentration rechts höher ist, wenn ich eine positive Steigung habe, geht der Fluss nach links, entsprechend umgekehrt. Und dann sind das ja natürlich völlig verschiedene Einheiten, die Konzentration und der Fluss. Und es wird bestimmt irgendwelche Stoffe geben. Also denken Sie an Metalle, wo sich Wärmeunterschiede ganz, ganz furchtbar schnell ausgleichen. Denken Sie an Holz, wo sich Wärmeunterschiede eher langsam ausgleichen. Das heißt, da werden Sie verschiedene Leitfähigkeiten haben. Entsprechend werden Sie verschiedene Diffusionsgeschwindigkeiten haben, wie schnell denn solche Dinge ausgeglichen werden zu einem wie starken Fluss, das denn führt, dass ich hier irgendwo eine Ableitung habe. Und das würde man am einfachsten mit so einer Proportionalitätskonstante modellieren. Also dieses D hier, das wäre die Diffusionskonstante, die steuern würde, wie schnell probiert der Stoff sich auszugleichen. Und im ganz allgemeinen Fall könnten wir annehmen, dass dieses D vom Ort und von der Zeit abhängt. Also nehmen Sie zum Beispiel an, Sie hätten irgendwie eine Wärmemodellierung von irgendeinem langen Stab und dieser Stab besteht abwechselnd aus Metall und aus Holz. Dann hängt sicherlich vom Ort ab, ob Sie gerade einen schnellen Ausgleich haben oder einen langsamen Ausgleich haben. Eine Abhängigkeit von Zeit könnte zum Beispiel dadurch passieren, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie ein schnelles Verwirbeln auf die Art und Weise probieren, recht krude mit als in der Diffusionskonstante zu modellieren. Und Sie haben einen Bereich, wo irgendjemand noch ein bisschen rumwirbelt oder zum Beispiel eine hohe Temperatur haben für ihre Teilchen, die sich entsprechend mehr diffundieren würden, dann könnte es sein, dass da auch eine Zeitabhängigkeit mit reinkommt. Also im Allgemeinen würde man annehmen, diese Konstante könnte vielleicht sowohl vom Ort als auch von der Zeit abhängen. Zumindest können wir Beispiele dafür konstruieren. Ja, an der Stelle lassen Sie mich vielleicht noch mal ganz kurz in diese Handwaving-Welt gehen oder in die Vorstellung von der Welt gehen. Warum machen die Teilchen denn das? Also wenn Sie an die Zuckermoleküle denken, Sie schütten diese Zuckermoleküle in den Kaffee rein, warum diffundieren diese Zuckermoleküle von viel Zuckermolekül nach wenig Zuckermoleküle? Also wenn dieses Zuckermolekül da steht, nehmen wir an unserem naturwissenschaftlichen Weltbild, glauben wir bisher noch nicht, dass Zuckermoleküle ein eigenes Bewusstsein haben und wir glauben nicht, dass Zuckermoleküle sehen können. Das heißt, wir glauben eigentlich nicht, dass so ein Zuckermolekül, dass das irgendwie nach links und rechts gucken kann und sagen kann, oder drüben, also hier stehen aber ganz viele Zuckermoleküle, da drüben stehen aber ganz wenig Zuckermoleküle, ja, dann gehe ich mal da drüben hin. Also warum gibt es diese Gesetzmäßigkeit oder wie kann die überhaupt sein? Wie können die Zuckermoleküle wissen, dass sie gefälligst zu wandern haben von viel nach wenig? Ja, ist prima. Also im Endeffekt ist das Zufall, beziehungsweise ist das der Zufall, der an der Stelle für eine Ordnung sorgt. In dem Moment, wo Sie eine zufällige Bewegung von Teilchen haben, genau wie Sie richtig sagen, und Sie haben hier viel Teilchen und hier wenig Teilchen, diese Teilchen haben jeweils eine gewisse Wahrscheinlichkeit, einen Schritt nach links oder nach rechts zu machen, und diese Teilchen haben genau dieselbe Wahrscheinlichkeit, einen Schritt nach links oder nach rechts zu machen. Und Sie nehmen an, dass wir Wärme, nehmen wir an, das ist recht gesichert, dass Wärme einfach eine ungerichtete molekulare Bewegung ist. Das heißt, Wärme ist letztlich so ein Hin- und Herzappeln von Teilchen. Das heißt, aufgrund der Wärme zappeln all diese Teilchen, es zappeln all jene Teilchen. Und hier haben wir aber eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass hier Teilchen von links nach rechts zappeln, weil hier links einfach schon viel mehr da sind als von rechts nach links. Das heißt, einfach durch dieses zufällige Gezappel sorgen Sie für einen solchen Diffusionsausgleich zwischen den Teilchen. Und das ist der Grund, ein solches zufällige Gezappel haben Sie, wann immer Sie Wärme haben, haben Sie ganz, ganz häufig in der Welt. Deswegen ist auch Diffusion etwas, was man nicht immer mitmodellieren muss. Das ist nicht immer der entscheidende Faktor, aber typischerweise ist Diffusion etwas, wo man annimmt, das hat man immer. Also fast bei jeder Art von Transportprozess haben Sie typischerweise immer einen solchen Diffusionsanteil mit dabei. Nun, und wenn wir das also zusammenwerfen in unsere partielle Differentialgleichung, dann würde das also heißen, in unserer Bilanzgleichung, wenn es nur Diffusion gibt, ansonsten nichts anderes, einfach nur den Zucker in den Kaffee reingeschüttet und den Kaffee sich selber überlassen und der Zucker zappelt so ein bisschen hin und her und sorgt damit für seinen Ausgleich von viel Zucker zu wenig Zucker, dann könnten wir das Ganze jetzt also beschreiben, insgesamt durch so eine Gleichung dc nach dt, alles von x und t abhängig, ist gleich das Minus. Und dann haben wir da die Ableitung nach dx von dem j. Und das j wäre dieser Ausdruck hier, also d von xt dc xt. nach dx. Und diese Gleichung hier, insbesondere für den Fall, dass das d einfach auf gleich 1 gesetzt wird und Sie hier haben, dass die Ableitung von c nach der Zeit ist minus die zweite Ableitung von c im Ort oder im mehrdimensionalen Bereich, aus dem kommt die gerade der Laplace-Operator raus, die nennt man auch Wärmeleitungsgleichung. Die beobachten Sie also, wann Sie immer Sie irgendwelche Teilchen haben, die mit der Zeit einfach diffundieren, sich ausbreiten, wann immer Sie einen sich ausgleichenden Effekt haben, wenn Sie zum Beispiel Wärme, wenn Sie die Kaffeetasse, also die Kaffeetasse auf dem Tisch, könnten Sie damit schon, wenn es ein eindimensionaler Tisch wäre, eine eindimensionale Kaffeetasse, könnten Sie das Ganze schon mit dieser Gleichung modellieren. Sie haben am Anfang eine Wärmeverteilung, wo Sie viel Wärme haben, wo die Kaffeetasse ist, und dann mit der Zeit wird sich diese Wärme nach links und rechts ausbreiten, wie ein Diffusionsprozess, und das Ganze könnten Sie durch eine solche partielle Differenzial Gleichung beschreiben. Ich würde gerne noch zwei, drei andere Phänomene im Schnellverfahren mit dazu nehmen, denn natürlich könnte noch viel mehr passieren, wenn Sie an Ihren chemischen Reaktor denken. Aber ich dachte bei der Kaffeetasse immer schon, dass ich bloß nicht umrühren durfte. Aber es könnte ja sein, dass jemand noch umrührt. Also es könnte sein, dass in diesem eindimensionalen Rohr, dass diese Flüssigkeit auch noch selber fließt und mit einer gewissen Geschwindigkeit zum Beispiel fließt und dann entsprechend den gelösten Stoff mitnimmt. Das heißt, es könnte sein, dass dieser Fluss, den wir hier haben, dieses J, dass das nicht nur so ein Diffusionsfluss ist, sondern es könnte sein, dass es noch einen zusätzlichen Fluss gibt, der daher kommt, dass irgendjemand dafür sorgt, dass diese Flüssigkeit fließt. Also das würde man dann typischerweise Konvektionsfluss nennen, Konvektion für mitbewegt werden. Also angenommen, die Flüssigkeit mit einer gewissen Geschwindigkeit V, dann würde diese, und angenommen diese Flüssigkeit würde die da drin gelösten Teilchen alle mitnehmen, dann wird das ja auch nochmal für den Fluss sorgen. Und den Fluss kann man ähnlich modellieren, wie wir das in der ersten Stunde dieser Vorlesung gemacht haben. Wir können dann machen wir den Satz zu Ende, dann sorgt das einen zusätzlichen Fluss. Und dieser zusätzliche Fluss, ja, wieder mit dieser etwas einfachen Modellannahme, dass wir annehmen, da wo es uns gerade passt, seien die Größen für einen kurzen Zeitintervall, für ein kurzes Ortsintervall gleich konstant. Nehmen wir an, dass diese Geschwindigkeit, die sei mal für ein kurzes Ortsintervall und für ein kurzes Zeitintervall, sei diese Geschwindigkeit mal konstant. Und dann können wir uns überlegen, für wie viel Fluss sorgt denn diese Geschwindigkeit. Also angenommen, ich habe hier irgendwelche Teilchen und diese Teilchen haben jetzt noch eine gewisse Geschwindigkeit. Sorgen die dann für einen Fluss durch diese Fläche hier an der Stelle? Also angenommen, ich habe hier wieder meine Fläche aufgespannt in meinem Rohr am Ortszeitpunkt x und ich betrachte diese Fläche zwischen dem Zeitpunkt t und dem Zeitpunkt t plus Delta t. Und jetzt frage ich mich, also wenn es die Diffusion nicht gäbe, einfach nur durch diese Flussgeschwindigkeit, wie viele Teilchen würden durch diese Fläche hindurchkommen? Und dann ist es ja so, jedes Teilchen, was hier vorne ist in meinem Rohr, jedes Teilchen hat eine gewisse Geschwindigkeit. Wir nehmen an, dass die Geschwindigkeit, die soll nicht wirklich für jedes Teilchen individuell sein, sondern die soll einfach vom Ort x abhängen, also an dem Punkt x. Alle Teilchen, die gerade an dem Punkt x sind, haben diese Geschwindigkeit. Und diese Geschwindigkeit soll konstant sein zwischen in einer kleinen Umgebung von in Zeit und Raum. Ja, dann ist die Frage, welche Teilchen schaffen es durch diese Fläche? Nun, das sind gerade die Teilchen, deren Geschwindigkeit so groß ist, dass sie zwischen t und t plus Delta t es geschafft haben, durch diese Fläche hindurchzulaufen. Das heißt, die Geschwindigkeit muss so groß sein, beziehungsweise das Teilchen darf nicht so weit links sein. Also wenn das Teilchen hier ganz links ist, zum Zeitpunkt t, dann ist es zum Zeitpunkt t plus Delta t, ist es noch nicht durch die Fläche durchgelaufen. Welche Teilchen schaffen das also? Nun, hier mein Ort x ist, ja, in dem Zeiteinheit Delta t schaffen die Teilchen, wenn sie die Geschwindigkeit v hätten und v einfach für alle konstant wäre, dann würden die gerade v mal Delta t an Ort zurücklegen können. Das heißt, ein Teilchen, das hier an der Stelle x minus v mal Delta T ist. Das wäre gerade 1. Das würde es genau schaffen. Mal ein bisschen länger, damit es zumindest grob passt von der Größe her. Ein Teilchen, was hier ist, das würde es gerade noch so durch diese Membran, also durch diese angedachte Membran an der Stelle, durch diesen Querschnitt durchschaffen. Das heißt, wie viele Teilchen kommen aufgrund dieser Geschwindigkeit, die wir in der Flüssigkeit haben, durch diese Fläche durch? Nun, das sind gerade die Teilchen, die sich zwischen x und x minus v mal Delta t befinden. Und wie viele Teilchen befinden sich da? Nun nehmen wir wieder krude angenommen, nehmen wir an, die Konzentration ist konstant zwischen diesen beiden Größen. Delta t soll so klein sein, dass das wieder angenähert stimmt. Dann habe ich also hier eine gewisse Breite von meinem Rohr mit einem gewissen Querschnitt. Das heißt, ich habe hier ein gewisses Volumen von dem Rohr. Und mit der Konzentration weiß ich also, wie viele Teilchen hier drin waren in diesem Volumen. Also alle Teilchen genau die Teilchen, zwischen x minus v Delta t und x schaffen es bei konstanter Geschwindigkeit v vor Zeitpunkt t plus Delta t eine Fläche in x zu durchqueren. Und das bedeutet also, wir haben hier noch einen Konvektionsfluss. Und der Konvektionsfluss, der sähe so aus, dass wir ja, die Breite dieses Rohrabschnittes wäre V mal Delta T mal A wäre das Volumen. Das heißt, wir hätten V mal Delta T mal A. Dieses Volumen von Teilchen würden, so viele Teilchen würden das als Volumen schaffen. Alle Teilchen in diesem Volumen würden es schaffen, da durchzukommen. Und wie viele sind das? Nun, das ist dann Konzentration, das Masse pro Volumen. Also Konzentration mal A V Delta T würde es gerade schaffen an der Stelle. Ja, und jetzt ist das J ja so definiert. Der Fluss ist, also das ist noch kein gleicher Zeichen hinschreiben, das sind bisher hängen die beiden Größen einfach nur zusammen. Das J ist ja jetzt gerade, so viele Teilchen würden es schaffen. Und das Ganze dann so, wäre der Fluss, wäre also, wie viele Teilchen schaffen es durch diese Fläche durch, pro Fläche, pro Zeiteinheit. Das heißt, der Fluss wäre das hier geteilt durch A und geteilt durch Delta T. Das heißt, da bliebe übrig C mal V. Und dementsprechend würden wir erwarten, also das wäre jetzt wieder hergeleitet unter der Annahme, dass das V in der kleinen Umgebung konstant bleibt, dass das C in der kleinen Umgebung konstant bleibt. Aber auch das können Sie wieder rigoros machen, können sich das Ganze als Integralausdrücke schreiben. Das ist ein bisschen schwieriger, weil Sie sich dafür überlegen müssen. Am besten überlegen Sie sich das, indem Sie ein Teilchen hier starten lassen, laufen in der Zeit rückwärts, kennen immer die Geschwindigkeit des Teilchens. Das heißt, Sie können in der Zeit rückwärts laufen und können gucken, ein Teilchen, was hier startet an der Membran zum Zeitpunkt t plus Delta t, mit in der Zeit rückwärts gelaufen, wie weit wird das in x-Richtung kommen und würden dementsprechend hätten Sie das Volumen, über das Sie dann Ihr C integrieren müssten. Aber auch das können Sie sauber und rigoros durchziehen und kriegen entsprechend raus, dass Sie für das J so einen Ausdruck C mal V rauskriegen, auch wenn das C und das V nicht konstant sind, sondern von x und t abhängen. Das heißt, im allgemeinen Fall, dass Ihr Teilchen, dass Ihre Flüssigkeit auch noch eine Geschwindigkeit hat. In dem Fall hätten Sie nicht nur diesen Diffusionsfluss J dabei, sondern Sie hätten zusätzlich noch diesen Konvektionsfluss, also da, wo Sie vorher das J, was Sie hier oben links hätten, wäre dann eben nicht nur dieser Diffusionsausdruck, sondern noch plus diesen Ausdruck hier dazu. Ansonsten an der Bilanzgleichung ändert das gar nichts. Die Gleichung oben links bleibt nach wie vor gültig. Nur hätten Sie jetzt eben noch einen anderen Fluss, der dafür sorgt, dass vielleicht von links Teilchen reinkommen und von rechts irgendwelche Teilchen rausgehen. Jetzt könnte sich aber natürlich auch noch an der Bilanzgleichung was ändern. Also in der Bilanzgleichung, die setzte ja gerade voraus, dass keine Teilchen irgendwie verloren gehen oder dazukommen, also keine Quellen oder Senken. Und natürlich gibt es viele interessante Phänomene, wo Teilchen dazukommen oder wegkommen. Zum Beispiel könnte das daran liegen, dass irgendjemand Zucker in den Kaffee reinschüttet. Wenn jemand Zucker in den Kaffee reinschütten würde, dann würden sie annehmen, also jemand schüttet und er schüttet mit einer gewissen Geschwindigkeit. Das heißt, sie haben an einem gewissen Ort, kommt eine gewisse Menge an Masse pro Sekunde dazu. Zum Beispiel irgendwo in der Kaffeetasse schütte ich mit meinem Teelöffel meinen Zucker rein, dann geht also eine gewisse Menge, also so und so viel Milligramm Zucker pro Sekunde oder Gramm pro Sekunde, ich nehme es mal eher schnell, gehen da rein in meinen Kaffee an dieser Stelle. Das heißt, wir könnten zusätzliche Terme in der Bilanzgleichung haben. Zum Beispiel eine gewisse Hinzugabe von Masse MXT. Pro Zeit und Raumeinheit, wenn Sie die auf die Art und Weise messen, also wenn MXT wieder so eine kontinuierliche Größe ist, wo Sie sagen, das Integral MXT über ein kleines Ortsintervall, über ein kleines Zeitintervall integriert, das soll diejenige Menge an Masse sein, die in diesem Ortsintervall, in diesem Zeitintervall insgesamt dazugegeben worden ist. Dann ist die gerade von der Größe her so, dass sie direkt in die Bilanzgleichung mit reinpasst. Wenn Sie nochmal zurückblättern zur ersten Vorlesung, die Bilanzgleichung sagt ja gerade, ja, das C, wie verändert sich das über die Zeit, wie viel Masse ist dazugekommen von jetzt auf gleich. Nun, das ist das, was über den Fluss mehr rein als rausgeflossen ist und an der Stelle dann eben noch plus das, was von außen reingegeben wurde. Das heißt, wenn Sie so einen Effekt noch dabei haben, dann haben Sie in Ihrer Bilanzgleichung einfach auf der rechten Seite noch ein Plus M von XT mit drin stehen. Ja, das ist nicht die einzige Möglichkeit. Also es kann sein, dass jemand diesen Zucker von außen reingibt, irgendein Molekül reingibt in den chemischen Reaktor, damit das reagiert. Aber wenn so ein Molekül reagiert, dann passiert das typischerweise, wir hatten das ganz am Anfang der Vorlesung mal modelliert, dann passiert das typischerweise dadurch, dass wenn viel da ist, auch viel reagiert, wenn wenig da ist, wenig reagiert. Das heißt, wir könnten ebenfalls so ein Phänomen haben, dass sich oder irgendetwas vermehrt sich. Zum Beispiel denken Sie an die Population, wieder mit dem Populationswachstum, denken Sie an radioaktiven Zerfall, dass irgendwelche Teilchen zerfallen, dann zerfallen umso mehr Masse, umso mehr vorher schon da ist. Also das heißt, es könnte nicht nur eine Konstante, also nicht nur eine Masse pro Zeit- und Raumeinheit von außen dazugegeben werden. Sie könnten auch einen gewissen Verbrauch haben, ich schreibe mal zum Beispiel durch chemische Reaktion, ja, natürlich nicht nur Verbrauch, sondern auch Gewinn der proportional ist zur vorhandenen Konzentration. Dann würden Sie also annehmen, was dazukommt oder was wegkommt, ist proportional zu C, also irgendeine Proportionalitätskonstante, sagen wir klein a mal das C, was schon da ist. Und wenn wir dann alles zusammenpacken, hätten wir also den ganz allgemeinen Fall modelliert. Also angenommen, Sie haben Ihr ja, gelösten Stoff, der da in Ihrem eindimensionalen Rohr drin rum schwebt erstmal. Dieser Stoff bewegt sich durch Diffusion. Dieser Stoff bewegt sich dadurch, dass die Flüssigkeit in dem Rohr hin und her gepumpt wird, dass Sie eine gewisse Geschwindigkeit von der Flüssigkeit haben. Außerdem haben Sie noch jemanden, der schüttet ständig was nach von diesem Stoff. Und dieser Stoff reagiert noch mit irgendetwas anderem, zerfällt zum Beispiel radioaktiv. In einem Jahr ist jeweils die Hälfte von diesem Stoff, der verschwindet einfach von selber oder er vermehrt sich aus irgendeinem Grund wegen irgendeiner chemischen Reaktion. Dann hätten Sie also insgesamt eine solche Gleichung der folgenden Form. dc nach dt ist gleich d nach dx groß d nach dx c. Das ist die Diffusionsgleichung. Dann hätten wir durch die Konvektion hätten wir bei dem J noch einen zusätzlichen Term mit dabei. Das wäre also bei dem J noch diesen Ausdruck mit CV dazu, wäre also D nach DX klein v mal c. Und dann hätten wir unter Umständen noch hier minus a mal c. Und wir hätten noch eine Masse. Und alle Größen können erstmal, es gibt erstmal keinen Grund, warum sie das nicht sein sollten, alle Größen könnten erstmal abhängen. Von x und t. Jetzt sehen wir an der Stelle eine gewisse Systematik. Was wir hier nämlich haben, ist auf der einen Seite die Ableitung der Konzentration mit nach der Zeit, ist auf der anderen Seite alle Ableitungen von der Konzentration bis hin zur zweiten Ordnung und immer mit Parametern mit dabei. Das heißt, wir haben hier einmal ja, die irgendwas Konstantes, wo die Konzentration gar nichts drin steckt. Wir haben die Konzentration selber, wir haben die Ableitung der Konzentration mit irgendeiner Konstante dabei und wir haben die zweite Ableitung der Konzentration mit irgendeiner Konstante mit dabei. Und das wäre die allgemeinste Form der Diffusionsgleichung. Das wäre eine lineare partielle Differentialgleichung. Wir sehen, alles, was hier ist, hängt linear von C ab, indem aber erstmal alle Phänomene mit dabei wären. Und wir sehen an der Stelle, dass es eben Sinn macht, bei partiellen Differentialgleichungen, dass es da einen Unterschied machen wir zu den gewöhnlichen Differentialgleichungen, welche zusätzlichen Bedingungen sinnvoll sind. Bei den gewöhnlichen Differentialgleichungen war es immer total natürlich anzunehmen, ich kenne meine Größe zum Zeitpunkt 0, vielleicht noch irgendwelche Ableitungen der Größe zum Zeitpunkt 0, was sich dann erledigt hat, dadurch, dass wir das umgeschrieben haben in ein System erster Ordnung. Was wären hier die natürlichen Anfangsbedingungen? Nun, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben so einen Fall, diesen chemischen Reaktionsreaktor, ja, was würden Sie annehmen, müssten Sie dann vorgeben, damit Sie beschrieben haben, was da passiert, also in diesem eindimensionalen Reaktor, in diesem eindimensionalen Rohr. Sie müssten sicherlich sagen, wie ist die Konzentration am Anfang mal. Weil wenn am Anfang nichts da ist an Konzentration, dann wird sich das Phänomen ja auch nichts ändern und dann bleibt die Konzentration einfach null. Also wenn irgendjemand sagt, wie die Konzentration am Anfang aussah, das haben wir in unserem Modell nicht drin. Wir haben immer nur gesagt, wie ändert sich die Konzentration in Abhängigkeit davon, was schon da ist, in Abhängigkeit von Geschwindigkeiten, Parametern, sonst was. Also es wird Ihnen sicherlich jemand sagen müssen, welche Konzentration ist da. Also natürliche Zusatzbedingungen wären, Anfangskonzentration also C von x, 0 und zwar für alle x überall in unserem Rohr. Bleiben wir zum Beispiel wieder bei dem Rohr, was einfach das Intervall 0, 1 wäre. Nun, die andere natürliche Zusatzbedingung wäre, wir haben alles, was wir beschrieben haben, nimmt irgendwo an, dass wir in der Mitte des Rohres sind. Also wir nehmen an, dass wir irgendwie von links reinfließen können, rechts rausfließen können und dass das zum Beispiel an Diffusion hängt, an der Geschwindigkeit hängt etc. Und das heißt, am linken und am rechten Randpunkt des Rohres, da ist auch irgendwo was Spezielles. Und am linken Randpunkt ist die Frage, was passiert da? Und auch das ist was durch unser Modell nicht beantwortet wurde, in dem Sinne, dass wir sagen könnten, also ich kann mir jetzt verschiedene Dinge vorstellen, die am linken Randpunkt meines Rohres passieren. Es könnte sein, dass am linken Randpunkt meines Rohres einfach das Rohr ist einfach zu, das heißt, da kann gar kein Fluss herrschen, weil da geht es einfach weder rein noch raus. Es kann auch sein, dass am linken Randpunkt meines Rohres, dass da jemand die Konzentration immer auf einem konstanten Wert hält, dass das quasi der Anfang ist meines chemischen Reaktors. Und da steht der Mitarbeiter und kippt ständig Zeug nach und sorgt dafür, dass immer die Reaktion ganz, ganz furchtbar hoch ist. Sie könnten bei der Wärmeleitung zum Beispiel daran denken, dass wir einen Punkt irgendwie den linken Rand des Tisches, dass wir den zum Beispiel auf Nulltemperatur halten, indem wir irgendwie den linken Teil von so einem Eisenstab in den Eimer mit Eiswürfeln reinpacken. Dann hätten wir eine Seite des Rohres die Temperatur vorgegeben. Das ist natürlich ein etwas konstruiertes Beispiel. Denken Sie an irgendwo den Verhüttungsreaktor, wo Sie sagen, die Außenseite, die hat ungefähr Raumtemperatur der Außen. Temperatur von 20 Grad und das Ganze, das überziehen Sie mit irgendeiner Metallschicht, das ist auch wirklich alles sofort, da können Sie alle Wärme sofort wegkühlen. Nun, das wäre also natürlich, dass wir entweder wissen, was ist die Konzentration links und rechts, was uns die jemand vorgibt, oder die andere natürliche Größe wäre der Fluss links und rechts, dass jemand sagt, links stopfe ich die ganze Zeit rein oder ich sorge dafür, dass das Rohr dicht ist, dass da kein Fluss ist. Also das heißt, neben der Anfangskonzentration wären das natürlich Randbedingungen in x gleich 0 und x gleich 1 zum Beispiel an c 0, t und c 1, t oder aber an das j 0, t und j 1, t. Und zumindest im Diffusionsfall entspricht diese Bedingung an das J, würden ja gerade dem entsprechen, das Fricksche Gesetz haben wir schon weggewischt, aber hier hatten wir es noch, das wäre also gerade eine Vorgabe an die Ableitung im Wesentlichen von C, also an dieses D mal DXC. Das heißt, wir würden eine Vorgabe machen an D, D nach DXC an der Stelle 0T, also an die Ableitung von C. Diese Randvorgaben, wenn Sie sagen, Sie haben eine Randvorgabe an die Funktion selber, dann nennt man die auch gerne Dirichlet-Randvorgabe. Das wären sogenannte Dirichlet-Randwerte. Und wenn Sie sagen, Sie haben eine Vorgabe an die Ableitung von Ihrer Funktion und noch genauer an diesen Fluss, an diesen Diffusionsfluss in den Randwerten, dann nennt man das auch die Neumann-Randwerte. Und natürlich können Sie sich Kombinationen von beiden vorstellen. Sie können sich vorstellen, dass Sie, also erstmal würden Sie mal annehmen, dass eins von beiden reicht. Und wenn wir sagen, an dem Rohr, und ich kenne die Konzentration links und rechts, also wenn ich dafür sorgen will, dass an der einen Seite von meinem Reaktor immer eine gewisse Konzentration herrscht, dann kann ich wahrscheinlich nicht gleichzeitig einen Fluss vorgeben, sondern wahrscheinlich muss ich dann so viel rausnehmen oder reintun, damit die Konzentration gerade an dem Randpunkt immer das gleiche ist. Das heißt, ich würde annehmen, ich muss mich entscheiden. Am linken Randpunkt gebe ich entweder die Konzentration vor oder den Fluss am linken Randpunkt vor, entsprechend am rechten Randpunkt. Aber ich könnte sicherlich am linken Randpunkt das eine nehmen oder am rechten Randpunkt das andere. Also ich könnte gemischte Randwerte nehmen oder ich könnte mir überlegen, irgendwelche Kombinationen. Auch das macht manchmal Sinn, dass man irgendwelche Kombinationen hat und sagt, irgendeine Summe aus Dirichlet-Randwert und Neumann-Randwert soll irgendeine gewisse Größe erhalten. Ja, und das Letzte, was ich gerne noch machen möchte mit Ihnen heute, ist nochmal zurückzukommen zu den gewöhnlichen Differentialgleichungen. Denn alles, was wir jetzt gemacht haben, zeigt uns, dass wir partielle Differentialgleichungen demnächst in dieser Vorlesung behandeln werden müssen. Und wenn wir das hier modellieren, haben wir ganz natürlich diese Ortsableitung mit drin. Und diese Ortsableitung, die sorgt dafür, also wenn nur durch die Ortsableitung des Flusses gibt es die zeitlichen Änderungen der Konzentration. Dadurch kommt eine Ortsableitung mit rein. Außerdem hängt der Fluss, ja im einfachsten Fall beim Diffusionsphänomen, hängt der Fluss auch noch von der Ortsableitung der Konzentration ab. Also auch da kommen Ortsableitungen mit rein. Also nur Gleichungen anzugucken, wo eine Zeitableitung drinsteckt, nur gewöhnliche Differentialgleichungen anzugucken, da schließen wir einfach eine ganze Menge an Phänomenen in der Welt aus. Das wollen wir nicht. Das heißt, im Rest dieser Vorlesung werden wir uns fast mit partiellen Differentialgleichungen beschäftigen. Und dieses fast hängt daran, dass wir auch aus dieser Gleichung hier noch eine gewöhnliche Differentialgleichung machen können. Und auch die hat noch eine besondere Bedeutung, kommt in der Welt häufig vor. Ist allerdings vom Typ her schon irgendwie anders als das, was wir bisher an gewöhnlichen Differentialgleichungen hatten. Und zwar, wenn Sie sich das vorstellen, was wir hier haben, also denken Sie insbesondere an diese Diffusionsgleichung, dass Sie hier nur diesen Diffusionsterm haben, dass die Wärme irgendwie, die fließt von viel nach wenig, die Teilchen fließen von viel nach wenig, dann wird man annehmen, dass wir, also wenn ich die Kaffeetasse sich selbst überlasse, dann würde ich nicht annehmen, dass in der Kaffeetasse irgendwie in 10 Millionen Jahren immer noch was Interessantes passiert. Sondern irgendwie würde ich annehmen, diese Kaffeetasse, die hat ihre gewisse Wärme, ja, und irgendwann hat sie sich der Umgebungstemperatur angepasst. Den Zucker, den ich reingeschüttet habe in die Kaffeetasse und nicht umgerührt habe, der deformiert irgendwann und 5 Tage später kann ich aber wahrscheinlich nicht mehr feststellen, wo ich den Zucker reingesteckt habe. Der Zucker hat sich einfach gleichmäßig verteilt über die komplette Kaffeetasse. Und das Ganze werden wir immer wieder erwarten. Also immer wenn Dinge von viel nach wenig gehen, scheint ja dafür zu sorgen, dass das, was diesen Fluss verursacht hat, das verschwindet durch diesen Fluss. Der Fluss bei der Diffusion wurde verursacht durch eine Änderung im Ort und dieser Fluss wirkt gerade so, dass sich die Änderungen ausgleichen. Das heißt, auch das scheint so ein universelles Prinzip zu sein in der Physik, in der Welt, dass sich Dinge, also das, was passiert in der Welt, sorgt oft für einen gewissen Ausgleich. Und das ist gut so, weil wenn das nicht so wäre, dann heißt das, wir hätten irgendwelche Phänomene, die sich selber verstärken und hier würden ständig um uns herum Dinge explodieren. Deswegen ist es besser, dass es andersrum ist und die Dinge dazu neigen, sich ständig in in so einen Ausgleich zu kommen. Und wenn das der Fall ist, das muss nicht der Fall sein, also wir könnten ja mit dem M zum Beispiel oder mit dem V kann da ganz wilde Dinge machen, da können das Ganze über die Zeit verändern. Aber wenn das der Fall ist, wenn hier alle Koeffizienten von der Zeit unabhängig sind, also wenn alle Parameter von der Zeit unabhängig sind, also das D, das V, das A, das M, dann tritt, und ich schreibe das so, schreibt das mal mit, also mit in Anführungsstrichen oft, also oft beobachtet man dann, dass, oder erwartet man, dass nach einer gewissen Zeit eine Art Gleichgewichtszustand eintritt, in dem sich nicht mehr viel ändern wird. Und dann tritt oft ein Gleichgewichtszustand ein, und wenn das der Fall ist, ob das der Fall ist, muss man analysieren, indem wir sich die Gleichung wirklich angucken. Aber wenn das der Fall ist, können wir schon sagen, was in diesem Gleichgewichtszustand herrschen muss. Denn in diesem Gleichgewichtszustand müsste die Verteilung ja gerade so sein, dass sich nichts mehr ändert später. Das heißt, im Gleichgewichtszustand müsste diese Konzentration, dieses dc nach dt, das müsste gerade gleich 0 sein. Das heißt, wenn es einen Gleichgewichtszustand gibt, dann ist die Konzentration im Gleichgewichtszustand erfüllt dann, dass hier diese rechte Seite gleich 0 ist. Dann tritt oft ein Gleichgewichtszustand ein, in diesem muss gelten, dass d nach dx, d dxc, und jetzt hängt alles nur noch von x ab, minus d nach dx, v von x, c von x, minus a von x, c von x, plus m von x gleich 0 ist. Ja, und außerdem muss immer noch gelten die Randbedingung. Denn die Randbedingungen, die galten die ganze Zeit, das heißt, die müssen auch im Gleichgewichtszustand gelten. Also wenn ich annehme, dass die ganze Zeit links alles auf 0 Temperatur gehalten ist, links alles auf 0 Konzentration, rechts alles auf Konzentration ein Teilchen, zum Beispiel pro Einheitsvolumen, pro Kubikzentimeter, dann musste also insgesamt das immer noch gelten, diese Randbedingungen. Wir haben immer noch Vorlesung. Ja, also plus Randbedingung, zum Beispiel die Richtlinie oder Neumann. Nun, und was wir hier jetzt haben, ist tatsächlich wieder eine gewöhnliche Differentialgleichung, zumindest in unserem eindimensionalen Rohr. Also wenn unsere Welt eindimensional ist, unser eindimensionales Rohr, und wenn wir die Zeit in dem Sinne vernachlässigen können, dass wir uns den Gleichgewichtszustand angucken, kommen wir auf eine gewöhnliche Differentialgleichung. Aber die ist jetzt anders als das, was wir bisher hatten an gewöhnlichen Differentialgleichungen. Denn es macht irgendwie gar keinen Sinn zu sagen, unser Standardverfahren für diese gewöhnliche Differentialgleichung wäre bisher gewesen, wir sagen, okay, das ist irgendwie ein Anfangswertproblem, also wir haben eine Differentialgleichung zweiter Ordnung, die schreiben wir um in eine Differentialgleichung erster Ordnung, die dann eben zwei Komponenten besitzt, indem wir der Ableitung einen extra Namen geben, und dann hätten wir eine Anfangsbedingung dafür, also zum Zeitpunkt, die Variable hatten wir mal Zeit genommen, also zum Ortspunkt x0, hätten wir dann eben die Vorgabe an das c und an das d nach dx von c. Das heißt, so würden wir das bisher auffassen, würden also sagen, am Anfangspunkt des Rohres hätten wir eine Vorgabe an die Konzentration und an den Fluss, den wir reingeben in den Ort, und würden jetzt uns davon in dem Rohr nach rechts hangeln. Das wäre aber physikalisch extremst unnatürlich, weil wir haben ja gerade festgestellt, zu sagen, am linken Randpunkt des Rohres gleichzeitig die Konzentration zu kontrollieren zu wollen und den Fluss, den wir reingeben, das passt intuitiv nicht. Also wenn ich sage, ich will, dass da die ganze Zeit Temperatur 0 ist, dann muss ich so viel wegnehmen oder dazuführen an Temperatur, damit diese Temperatur 0 ist. Ich kann nicht gleichzeitig sagen, die Temperatur soll 0 sein und ich drücke aber ganz doll Temperatur an der Stelle rein. Also irgendwie passt das immer, wenn ich mir probiere, das zu konstruieren im Kopf, dann muss ich irgendeinen Partner haben an der rechten Seite des Rohres, der irgendwie passend viel rausnimmt, damit ich meine beiden Bedingungen an der linken Seite hinkriege. Das heißt, was wir hier haben, ist zwar immer noch eine gewöhnliche Differentialgleichung, aber zumindest von der intuitiven Vorstellung her kein Anfangswertproblem mehr, sondern ein Randwertproblem. das werden wir uns ab morgen angucken und das bildet so die Brücke zum Übergang zu den partiellen Differentialgleichungen. Formal ist das noch eine gewöhnliche Differentialgleichung, aber so wie wir das behandeln werden, so werden wir später auch die partiellen Differentialgleichungen behandeln, wo wir noch eine Zeitableitung mit dabei haben und wo das x dann natürlich auch gerne dreidimensional sein darf und wir entsprechend noch mehr Raumdimensionen mit dabei haben werden. Ja, das machen wir dann ab morgen und ich danke Ihnen fürs Zuhören.